Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Klassengesellschaft und Ungleichheit. Mit diesem Themenkomplex beginnt die Sendung heute. Eine Textauswahl würdigt das Werk des amerikanischen Klassentheoretikers Eric Olin Wright. Und der britische Soziologe Mike Savage schreibt über die wachsende Ungleichheit und darüber, welche sozialen und politischen Konsequenzen das hat. Wir schauen mit dem Buch Weltenbrand des britischen Militärhistorikers Richard Overy auf den Zweiten Weltkrieg. Und mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse auf die Kommunikation in der Digitalmoderne. Und zum Schluss folgen wir der schottischen Essayistin Kel Flynn an verlassene Orte. Orte, die sich die Natur zurückerobert.
Okay, understanding class. The first part of the lecture.
Der US-amerikanische Soziologe Eric Olin Wright, 2016 bei einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sein Hauptthema war die Klassengesellschaft. Sein Ansatz, ein streng wissenschaftlich fundierter Marxismus.
The Marxist Weberian and what some people call the Durkheimian tradition of class analysis.
2019 starb Wright und nun ist eine Auswahl seiner Texte in deutscher Übersetzung erschienen, die einen Einstieg in Wrights Denken bieten soll. Warum Klasse zählt? Ein Meilenstein der Klassentheorie. Moritz Klein hat den Band für uns gelesen.
Die vorliegende Zusammenstellung enthält den Aufsatz Klasse verstehen, eine theoretische Quintessenz aus 4 Jahrzehnten der Klassenforschung, dazu ein ausführliches Interview aus dem Jahr 2015 und ein Nachwort von dem deutschen Soziologen Oliver Nachtwey, das Eric Olin Wrights Werk in den fachgeschichtlichen Kontext einordnet. Für den Mainstream der Soziologie gab es lange Zeit überhaupt keine Klassen mehr. In den Wachstumsgesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man nur mehr unterschiedliche Schichten, Milieus oder Lebensstile ausmachen. Die Klassengesellschaft galt als überwunden, ihr Fortbestand als linkes Phantasma. Dieser Auffassung trat Wright entgegen. In dem Aufsatz Klasse verstehen geht es darum, wie sich ein marxistischer Ansatz mit anderen Ansätzen der soziologischen Klassenforschung pragmatisch kombinieren lässt zu einem umfassenden Analysemodell. Wright beschreibt idealtypisch 3 Ansätze. Der erste, der sowohl im Alltagsdenken als auch in der Soziologie vorherrschend sei, beschreibe Klasse als individuelle Attribute und versuche zu verstehen, wie Menschen diejenigen Eigenschaften, etwa Bildung, erwerben, aufgrund derer sie in soziale, vor allem berufliche Positionen gleichsam einsortiert werden. So stehe bei diesem Ansatz oft das familiäre Umfeld von Menschen im Fokus, was durchaus brauchbare Erkenntnisse liefere, aber Wright sieht ein entscheidendes Defizit.
Im Falle einfacher individueller Eigenschaften sind die Reichen reich, weil sie vorteilhafte Eigenschaften haben. Die Armen sind arm, weil ihnen diese Eigenschaften fehlen. Und es gibt keinen systematischen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Tatsachen.
Überhaupt nicht hinterfragt werde hier die Ungleichheit der Positionen, in die Menschen einsortiert werden. Warum sind beispielsweise bestimmte Arbeitsplätze besser als andere? Wrights 2. Ansatz ist der der Chancenhortung. Dieser Ansatz in der intellektuellen Tradition Max Webers könne nun zeigen, dass die Positionen im Sozialgefüge kausal miteinander verbunden sind. Die einen beziehen ihren Wert aus der Abwertung der anderen, indem Menschen vom Zugang zu den privilegierten Positionen bzw. vom Erwerb der Zugangsvoraussetzungen ausgeschlossen werden.
Im Falle der Mechanismen der Chancenhortung sind die Reichen zum Teil deshalb reich, weil die Armen arm sind. Die Reichen tun Dinge, um ihren Reichtum zu sichern, die zu den Nachteilen beitragen, denen die Armen in der Welt ausgesetzt sind.
Das ist nicht bloß ein Unterschied der Beschreibung, sondern es geht auch um politische Perspektiven der Veränderbarkeit. Wenn materielle Unterschiede allein auf individuelle Eigenschaften zurückgingen, müsste sich am System nichts ändern.
Dieser Auffassung zufolge würde die Beseitigung der Armut durch Verbesserung der relevanten Eigenschaften der Armen, durch Verbesserung ihrer Bildung, ihres kulturellen Niveaus und ihres Humankapitals, den Wohlhabenden in keiner Weise schaden. Da, wohingegen Mechanismen der Chancenhortung die Hauptrolle spielen, macht die Beseitigung der Armut durch Beseitigung der Ausschlussmechanismen möglicherweise die Vorteile der Wohlhabenden innerhalb des bestehenden Systems zunichte.
Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen, wo die gesellschaftlichen Hemmnisse für Veränderungen liegen. Vollständig zu begreifen, seien die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Positionen indes erst mit dem dritten Ansatz, dem marxistischen, der Herrschaft und Ausbeutung. In dessen Beschreibung ist die kausale Relation noch enger, denn hier erarbeiten die einen aktiv den Wohlstand der anderen. Eine systemisch strukturierte Zusammenarbeit, zum Vorteil weniger, zum Nachteil vieler. Die meisten Sozialwissenschaftler, bemerkt Wright, mieden den Ausbeutungsbegriff als moralische Wertung, als nicht neutral beschreibend. Doch auch der vermeintlich neutrale Beschreibungsansatz der individuellen Attribute laufe auf Parteinahme hinaus, auf eine Legitimierung sozialer Ungleichheit letztlich. Der marxistische Ansatz stehe dagegen bewusst, offen und reflektiert zum antikapitalistischen Engagement für eine andere, bessere Gesellschaft. Konkrete Ansätze und Konzepte zu solchen Zukunftsalternativen waren das andere große Forschungsthema von Eric Olin Wright. Dazu findet sich einiges in dem Interview, das mit vielen anschaulichen Beispielen den abstrakter gehaltenen Theorieaufsatz sehr sinnvoll ergänzt. Ein zu schaffender Sozialismus müsse konsequent demokratisch sein, das war Wrights Überzeugung. Und seine Ausführungen im Interview könnten vielleicht manche Klischeevorstellung vom doktrinären Schematismus marxistischen Denkens aufbrechen. In Kombination mit der theoretischen Klarheit des Aufsatzes und dem informativen Nachwort ergibt das einen gut komponierten Schnelleinstieg in das Werk von Eric Olin Wright und allgemein in ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis der Klassenstrukturen, die eben doch ganz massiv die Welt prägen, in der wir leben.
Moritz Klein besprach Eric Olin Wright, Warum Klasse zählt, ein Meilenstein der Klassentheorie. Übersetzt von Philipp Hölzing mit einem Nachwort von Oliver Nachtwey im Surkamp Verlag erschienen. Die 111 Seiten kosten 16 Euro. Mike Savage, Soziologe an der London School of Economics, war vor einigen Jahren beteiligt an der britischen Klassenstudie, die 7 Klassen in der dortigen Gesellschaft ausgemacht hat, im Unterschied zu den früher bekannten 3, also Obermittel- und Unterschicht. Die Übergänge zwischen diesen 7 Klassen sind entsprechend geringer als beim 3-Klassensystem. Allerdings stellt Savage in seinem neuen Buch fest, dass sich diese Unterschiede weiter vergrößern, weil sich bekanntermaßen auch die Ungleichheit seit Jahren wieder vergrößert. Soziale Mobilität wird also wieder schwieriger. Aber nicht nur das. Die ökonomische Ungleichheit verschärfe so auch soziale und politische Konflikte und gefährde somit die Grundlagen liberaler Demokratien, meint Savage. Die Rückkehr der Ungleichheit lautet der deutsche Titel des Buches. Gelesen hat es für uns Konrad Ley. Herr Ley, Mike Savage ist, wie schon erwähnt, Professor an der London School of Economics und er sagt von sich selbst, er sei ein Historiker, der Soziologe geworden sei. Was kommt denn da im Buch mehr heraus, der Historiker oder der Soziologe?
Nun, Savage ist ein Soziologe, der außerordentlich viel Wert auf den sozialen Wandel legt, also auf die Art und Weise, warum eine Sozialstruktur im Verlauf der Zeit gerade so und nicht anders geworden ist. Ein Beispiel: Savage hält außerordentlich viel von Pierre Bourdieu und dessen Untersuchung der feinen Unterschiede. Aber, so sagt er, Bourdieu beschreibe in seinen Milieustudien nur Momentaufnahmen in Frankreich der 60er und 70er Jahre. Die Unterschiede, die er etwa zwischen dem ökonomischen und dem intellektuellen Kapital analysiert, also die unterschiedlichen Wertmaßstäbe zwischen einem Wirtschaftsmanager und einem freien Künstler, gäbe es heute nicht mehr, denn hippe Künstlerinnen seien auch gute Geschäftsleute und reiche Leute investierten große Summen in Kunst. Mit anderen Worten, Bourdieus Balanceakt zwischen einer soziologischen Machtperspektive und phänomenologischen Aspekten ende mit einem Sturz vom Seil.
Das sind ja durchaus starke Worte. Nimmt er den Mund da vielleicht etwas zu voll oder kann sich Savage solche Urteile auch aufgrund fundierter Arbeit durchaus leisten?
Naja, er traut sich solche Einschätzungen schon zu, möglicherweise deshalb, weil er einen sehr großen Wert auf soziologische Methodologie legt, die bei ihm sehr stark historisch geprägt ist. Man könnte sagen, nahezu die Hälfte des Buches widmet sich methodischen Fragen, wobei Savage durchaus um die Sperrigkeit dieser Fragen weiß. Sein Rezept für mehr Anschaulichkeit zu sorgen, sieht er in Schaubildern, die seine These versinnbildlichen sollen.
Dann kommen wir mal zu der Frage der sozialen Ungleichheit, vielmehr zur Rückkehr der Ungleichheit, die Savage ja im Buchtitel konstatiert. Wie nähert er sich diesem Thema?
Nun, er nähert sich mit zwei Schaubildern. Das erste Bild zeigt, wie die extreme Armut der Weltbevölkerung im Zeitraum von 1820 bis 2015 enorm abgenommen hat. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbesserte sich die Lage rasch. Wenn man einmal vom afrikanischen Kontinent absieht, gibt es demnach heute kaum noch extreme Armut. Dieses Schaubild verdeutlicht also die Geschichte des stetigen Fortschritts zu wachsendem Wohlstand. In dem Maße nun, in dem die Armutsverringerung nicht mehr das Problem ist, rückt die Ungleichheit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Savage nennt es, das Teleskop wird umgedreht. Man schaut nicht mehr nach unten, man schaut nach oben. Sein zweites Schaubild zeigt den Einkommensanteil der reichsten 10% in den Vereinigten Staaten im Verlauf des Jahrhunderts von 1910 bis 2010. Dieses Schaubild zeigt eine Kurve, die 1930 steil absinkt und dort bis 1980 verbleibt, um dann wieder bis zur Gegenwart steil anzusteigen. Savage kommentiert das mit den Worten: Was die Reichtumsverteilung betrifft, sind wir wieder in der Situation, in der wir vor 100 Jahren schon einmal waren.
Das sind ja im Grunde zwei gegensätzliche Tendenzen, von denen Sie da aus dem Buch berichten. Einerseits eben die allgemeine Steigerung des Wohlstands, sodass es kaum noch extreme Armut gibt. Und andererseits eben diese enorme Konzentration des Reichtums in den Händen einiger weniger. Beides nicht unbekannt, aber wie passt das zusammen, laut Savage?
Nun, das zweite Schaubild, das die außerordentliche Konzentration des Reichtums zeigt, widerspricht in der Tat der herkömmlichen Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum zu Fortschritt und gesellschaftlichem Wandel führe. Wir haben es hier mit einem sogenannten Glücksparadox zu tun. Wachsender Wohlstand erhöht das Glück nicht mehr, sobald eine bestimmte Schwelle der wirtschaftlichen Entwicklung überschritten ist, sondern die führt nun zu einer Anhäufung des Reichtums bei dem 1% der Superreichen. Anders ausgedrückt, je beliebter das Thema Ungleichheit ist, desto weniger Vertrauen gibt es in Modernität und Fortschritt. Savage stützt sich bei diesen Aussagen insbesondere auf die Forschungen des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty.
Hat Savage denn auch einen Ausblick zu bieten? Sieht er Lösungen?
Savage geht davon aus, dass seine sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Von der Analyse der Ungleichheit sollte der Blick auf die Politik des Überflusses gehen und von dort weiter auf eine Politik der Umverteilung, auf die Enteignung großer Vermögen, also der 1% der Superreichen. Aber ob dabei angesichts der zahlreichen Steuerparadiese viel herauskommt, ist eine andere Frage. Natürlich tritt Savage dafür ein, die dominante Position der Finanzmärkte zu beschränken, um dadurch die Ungleichheit zu verringern. Er möchte weniger auf den Shareholder Value setzen, also auf die Aktionärsgewinne, sondern auf den Engineering Value, auf den nachhaltigen Nutzen aus Produktions- und Dienstleistungskenntnissen. Den Kampf gegen die Ungleichheit sieht Savage als Teil einer umfassenderen Politik der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Angesichts des großen analytischen Aufwandes, den Savage betrieben hat, ist dieses Ergebnis etwas mager. Ganz offensichtlich versteht er sich doch eher als Soziologe und Historiker, denn als Politikberater.
Konrad Ley war das über Mike Savage. Die Rückkehr der Ungleichheit, sozialer Wandel und die Lasten der Vergangenheit. Übersetzt von Stefan Gebauer, in der Hamburger Edition erschienen, mit einer Laudatio von Monika Krause zur Verleihung des Siegfried-Landshut-Preises des Hamburger Instituts für Sozialforschung. 463 Seiten, 45 Euro. Der britische Militärhistoriker Richard Overy hat in seiner Laufbahn Bücher verfasst, die internationale Bestseller wurden und in Fachkreisen als Standardwerke gelten. Etwa einen Vergleich der Diktatoren Hitler und Stalin. In seinem aktuellen Buch Weltenbrand schildert Overy den Zweiten Weltkrieg auf 1500 Seiten als eine tatsächlich weltweite Katastrophe. Zugleich spürt er den Besonderheiten dieses Krieges nach. Auch dieser neue Band hat das Zeug, zu einem Standardwerk zu werden, findet unser Rezensent Michael Kuhlmann.
Dieses Buch nötigt Bewunderung ab. Auf 1500 Seiten den schrecklichsten Konflikt der Weltgeschichte darzustellen, die großen strategischen Linien über mehrere Kontinente hinweg zu verknüpfen und sogar noch kleine Alltagsdetails einzubauen, wie den Umstand, dass britische Bäckereien in knappen Kriegszeiten keine Donuts verkaufen durften, das machen Richard Overy so schnell nur wenige nach. Aber über enormen Kenntnisreichtum hinaus ging es Overy um mehr. Er wendet sich gegen das eine oder andere etablierte Urteil. Beispiel?
Vor allem sieht die konventionelle Darstellung in Hitler, Mussolini und im japanischen Militär eher die Ursachen der großen Krise, statt deren Resultat, die sie in Wirklichkeit waren. Eine angemessene Erklärung des Krieges ist nicht möglich ohne ein Verständnis der umfassenderen historischen Kräfte, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts hin zu sozialer, politischer und internationaler Instabilität führten. Erst dadurch wurden die Achsenmächte letztlich dazu verleitet, reaktionäre Programme für imperiale Territorialeroberungen in Angriff zu nehmen.
Den Zweiten Weltkrieg hätte es also nicht ohne den Ersten gegeben. Und den Ersten nicht ohne den destruktiven Nationalismus, der sich in Europa zuvor bereits aufstaute. Vor allem bei den Mittelmächten, aber eben nicht nur bei ihnen. Overy stellt klar, dass er um 1939 in den Achsenmächten die Aggressoren sieht. Ihr Imperialismus allerdings sei motiviert gewesen von jenem Imperialismus, aus dem zuvor Großbritannien und Frankreich ihre Kolonialreiche aufbauten. In der ersten Hälfte seines Buches schildert Overy, wie Deutschland, Japan und Italien im Zeichen ihres neuen Imperialismus Reiche in Osteuropa, Afrika und Ostasien erobern wollten und wie sie zurückgeschlagen wurden. Schon das allein ist eine umfassende Monographie, angereichert mit anregenden Hinweisen, etwa darauf, dass die drei Achsenmächte letztlich nur wenige gemeinsame Interessen verfolgten. Wirklich Hand in Hand arbeiteten sie kaum. In seinem zweiten Teil nun wird das Buch noch interessanter, indem Overy nämlich eine Strukturgeschichte des Zweiten Weltkriegs vorlegt. Es geht um Militär und Technik, um die Kriegswirtschaft, aber auch um den Alltag von Individuum und Gesellschaft. Es geht ferner um die geistigen Verheerungen, die millionenfachen psychischen Leiden. Alles in vergleichenden Blicken auf die beteiligten Länder. Es geht zuletzt auch um Kriegsverbrechen und um Völkermord. Hier plädiert Overy für Differenzierung.
Dass nur Druck und Ressourcen der Deutschen für die Ausweitung des Völkermords auf den Rest Europas verantwortlich gewesen seien, ist nur die halbe Wahrheit. Der in ganz Europa verbreitete Antisemitismus spielte eine wichtige Rolle bei den Entscheidungen, an der Deportation der einheimischen Juden mitzuwirken.
Den Regierungen der Westalliierten hält Overy vor dem Antisemitismus in ihren Ländern eingeknickt zu sein. So habe US-Präsident Roosevelt Rücksicht auf seine weißen Wähler in den Südstaaten genommen. Overy stellt klar:
Der Krieg wurde nicht geführt, um Europas Juden zu retten. Die Haltung der Alliierten gegenüber den Juden war wechselweise nachlässig, vorsichtig, ambivalent oder moralisch fragwürdig. Dies stellte die Alliierten nicht auf eine Stufe mit den Achsenmächten, aber sie stellte den Anspruch in Frage, kollektiv einen Bestand humaner Werte zu repräsentieren.
Hier erinnert die Argumentation an Heinrich August Winklers Wort vom normativen Projekt des Westens und an Winklers Vorwurf, der Westen habe immer wieder seine eigenen Ideale verraten. Overy legt Großbritannien und Frankreich zur Last, dass sie ihre Kolonialreiche nach dem Krieg wie gewohnt hätten weiterführen wollen. Aus Overys Sicht zeugt das von, so wörtlich, unpassender Doppelmoral. Und trotz allen Aufbäumens, mit dem Zweiten Weltkrieg ging auch die Zeit der Kolonialreiche zu Ende.
Der Krieg war für die europäischen Imperien ein Wendepunkt. Die wichtigste geopolitische Konsequenz waren der Zusammenbruch des gesamten europäischen imperialen Projekts innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten und die Entstehung einer Welt von Nationalstaaten. Die geopolitische Struktur Asiens, des Nahen und Mittleren Ostens und Afrikas veränderte sich mit dem Rückzug der europäischen Mächte und Japans radikal.
Sachlich erfährt man auf diesen 1500 Seiten wenig, was nicht auch woanders schon geschrieben wurde. Aber die üppige Gesamtschau und die vielen Verbindungen machen das Buch zu einer aufschlussreichen Lektüre. Darüber, dass Overy nirgends eine glasklare Definition seines Imperialismusbegriffs liefert, kann man hinwegsehen. Offenkundig neigt er dem politischen Begriff zu, der das Kräftespiel in der internationalen Sphäre betrachtet. Auch Sozialimperialismus spielt hinein, wenn etwa Deutschland dadurch den Lebensstandard seiner Menschen wahrte, dass es besetzte Gebiete rücksichtslos ausplünderte. Hinwegsehen kann man auch über Lücken. Man erfährt fast nichts über den Kampf um die öffentliche Meinung, Stichwort BBC London. Sehr wenig auch über die aus britischer Sicht so wichtige Schlacht im Atlantik, bei der Churchill anfangs gar um das Überleben Großbritanniens fürchtete. Ein wenig überraschen Unsauberkeiten im Detail. Ausgerechnet auf Overys Spezialgebiet der Militärgeschichte. Bei der deutschen Luftwaffe bringt das Buch den sogenannten Volksjäger Heinkel 162 und den Raketenjäger Messerschmitt 163 durcheinander. Beide zwar Himmelfahrtskommandos, aber als Waffensysteme doch grundverschieden. Und beim Angriff von Torpedoflugzeugen auf das Schlachtschiff Bismarck, einem gerade aus britischer Sicht emotional wichtigen Kriegsereignis, entsteht hier der Eindruck, der Defekt ihres Radars sei den Deutschen zum Verhängnis geworden. 1941 aber hätte noch kein intaktes deutsches Schiffsradar kleine, wendige Flugzeuge erfassen können, die plötzlich von allen Seiten her angriffen wie ein Wespenschwarm. Die deutsche Flak hatte an diesem Abend schlicht keine Chance gegen die Briten. Weltenbrand ersetzt also keine Detaildarstellung, aber es bietet eine einleuchtende Gesamtschau. Am Stück gelesen ist dieser 4 Finger dicke Band allerdings nichts für schwache Nerven. Wenn ein solches Buch vom Zweiten Weltkrieg erzählt, mit seinen Millionen Toten, mit all der Grausamkeit, mit den Abgründen menschlicher Barbarei, mit den körperlichen und seelischen Wunden und mit all der Sinnlosigkeit, dann gerät es automatisch zum Antikriegsbuch mit der Botschaft nie wieder.
Michael Kuhlmann besprach Richard Overy, Weltenbrand, der große imperiale Krieg, 1931 bis 1945. Übersetzt von Henning Thies und Werner Roller, bei Rowohlt Berlin erschienen, Umfang 1520 Seiten, Preis 48 Euro. Das digitale weltweite Netz ist per Definitionem maßlos, also auch in seinen Inhalten und seinem Habitus. Das und mehr sagt die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse in ihrem neuen Buch über die Kommunikation in der Digitalmoderne. Social Media und die Massenkommunikation im Netz hätten enorme Verheerungen unter den Menschen angerichtet. Welche genau und was dagegen zu tun wäre, kann man also im Buch Alles und Nichts sagen erfahren. Günter Keindelsdorfer stellt es vor.
Nein, sie sei keine Kulturpessimistin, behauptet Eva Menasse von sich selbst, aber Sorgen bereitet ihr trotzdem, was sich da Tag für Tag auf Facebook, Telegram und Co. abspielt.
Es ist da wirklich, glaube ich, eine Parallelwelt entstanden, in der wir alle böser, aggressiver, gnadenloser, kompromissunfähiger und einfach insgesamt hemmungsloser sind als in der wirklichen Welt. Und das färbt aber ab. Das ist wie eine Rückkopplung auf unser Verhalten in der analogen Welt.
Weder die Wahl Donald Trumps noch der Brexit wären ohne Social Media möglich gewesen, so Eva Menasse. Von der massenhaften Verbreitung verschwörungsideologischer Phantasmen ganz zu schweigen, die ein Ausmaß angenommen hätten, das vor 20 Jahren gänzlich unvorstellbar gewesen sei. Nun könnte man dagegenhalten. Technische Innovationen haben die Menschen immer schon beunruhigt. Man denke nur an die Geschwindigkeitsphobien der ersten Dampfeisenbahnpassagiere. Und stets hätten sich diese Befürchtungen als übertrieben herausgestellt. Warum, könnte man sagen, sollte es bei Social Media anders sein?
Diesmal ist es anders. Größer, umfassender, folgenreicher. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist mit einer Wucht und Geschwindigkeit über die Menschheit hereingebrochen, wie keine andere Erfindung zuvor. Sie verändert sich und uns immer weiter, beständig nur in ihrem lawinenhaften Charakter.
Der Mensch, argumentiert Menasse, sei von seiner evolutionären Prägung her für das Kommunizieren in kleineren Gruppen ausgestattet, nicht für das Nonstop-Geplapper und Getwittere mit Millionen anderen. Dem Homo sapiens des Internetzeitalters geht es wie dem Zauberlehrling in der goetheschen Ballade. Seine Erfindung wächst ihm über den Kopf. Die Geister der globalen Vernetzung, die er rief, wird er nun nicht mehr los. Dazu kommt ein weiterer Aspekt, so Eva Menasse, der bedenkliche Auswirkungen zeitige. Die weltweit operierenden Social-Media-Portale sind privatkapitalistische Unternehmungen und operieren nach kommerziellen Gesetzmäßigkeiten.
Also ich kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, diese Dokumentation auf Netflix, das Dilemma mit Social Media, wo wirklich nachgewiesen wird, dass die Dinge so programmiert sind, um uns dran zu halten, um uns süchtig zu machen. Das kann man messen. Die Dopaminausschüttung im Gehirn, die Adrenalinausschüttung, Menschen werden bei Konflikten drangehalten. Weil Menschen sind wahnsinnig neugierige Säugetiere und verhalten sich genau wie solche. Also auch durchaus so wie Ratten im Experiment. Wenn ihnen Fahrt wird, wenden sie sich ab und suchen was anderes. Und wenn man sie aber dauernd triggert, wie man heute sagt, dann bleiben sie dran.
Facebook, Instagram und TikTok, große, unvorstellbar effiziente Süchtigmachungsmaschinen. Angeblich sind die sozialen Netzwerke erfunden worden, um Freundschaften zu stiften und demokratische Teilhabe zu ermöglichen. Ein Medium wie Twitter, von seinem Mehrheitseigentümer kürzlich in X umbenannt, spricht dieser Behauptung Hohn, findet Eva Menasse.
Das sind einfach Wutverstärkungsmaschinen, deswegen vergleiche ich sie in dem Buch ja auch mit den Tierhetzen und den Gladiatorenspielen in der Antike und eben nicht mit der Agora oder dem römischen Forum, wo sozusagen die Bürgerschaft zusammenkommt, welche gefilterte Bürgerschaft auch immer, um gemeinsam Politik zu machen oder zu einem Kompromiss zu finden.
Eva Menasse hat für sich beschlossen, das Social-Media-Spiel nicht mitzuspielen. Durch individuelle Verweigerung, das ist der Schriftstellerin klar, werden sich die Probleme aber nicht aus der Welt schaffen lassen.
Ich glaube aber auch, dass man nicht umhinkommen wird, sich Beschränkungen zu überlegen als Gesellschaft, und zwar als globale Gesellschaft. Genauso wie wir das Klimaproblem nur global lösen können, können wir dieses Kommunikationsproblem nur global lösen. Es muss, glaube ich, irgendetwas passieren, weil die Erosion von gesellschaftlichem Zusammenhalt oder auch vom Glauben an Demokratie oder an Vernunft oder an Aufklärung oder auch nur an Fakten, dass es eine Wahrheit gibt, eine überprüfbare, die ist schon bestürzend und da müssen wir uns irgendwas überlegen. Aber ich fühle meine Rolle eher als die der Analytikerin und nicht der Problemlöserin. Aber das Problem zu lösen beginnt mit der richtigen Analyse.
Die Analyse, die Eva Menasse in ihrem Buch zur Diskussion stellt, sie ist jedenfalls in höchstem Maße beunruhigend.
Meint Günter Keindelsdorfer nach der Lektüre von Eva Menasse, Alles und Nichts sagen, vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 189 Seiten, 22 Euro. Thank you. Berggebiete, Geisterstädte oder Festungsinseln. Die schottische Essayistin Kel Flynn hat verwaiste und verwüstete Orte besucht und erkundet. Sie wollte wissen, was passiert, wenn sich die Natur ihren Platz zurückerobert. In der US-Stadt Detroit etwa trifft sie auf ganze Straßenzüge, die verfallen sind. Und überall gilt ihr Blick der Frage, ob und wie der Schaden, den wir an der Natur verursacht haben, noch behoben werden kann. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und die Autorin überredet, mit ihm einen weiteren verlassenen Ort aufzusuchen.
How do you feel to climb over the... Yeah, you're happy?
Geht das für Sie in Ordnung, wenn wir über den Zaun klettern?
Kel Flynn wartet erst gar nicht die Antwort ab. Diesen menschenleeren Ort im Nordosten Schottlands, unweit des Dorfes Cromarty, ein ehemaliges Militärgelände aus dem Zweiten Weltkrieg, will die Autorin des literarischen Essays »Verlassene Orte« so sehr kennenlernen, dass sie den Zaun schon überwunden hat. Ungeachtet des Schilds, das vor Verletzungsgefahr warnt. Es weht ein böiger Wind. Wir bahnen uns den Weg durch Sträucher und hohe Farnpflanzen und sehen in der Ferne die Nordsee. Flynn hat ein bunkerartiges Gebäude im Hang betreten und bewegt sich vorsichtig über verbogene Drähte auf dem Betonboden. Kurz darauf deutet sie mit dem Finger in eine obere Ecke.
Some kind of nest.
Das hier ist wohl ein Nest.
I think it might be a house martin.
Vermutlich das einer Mehlschwalbe. Mehlschwalben bauen ihre Nester aus Lehm und dünnen Grashalmstückchen im Innern von Gebäuden.
Thin bits of grass build these structures inside buildings.
Auch auf ihren Reisen fürs Buch wurde Kel Flynn oft davon überrascht, dass die verlassenen Orte eben doch nicht so leblos waren, wie sie gedacht hatte.
When I was planning where to go, I'm looking for the worst places in the world.
Ich hatte geplant, die schlimmsten Orte der Welt zu besuchen, etwa einen Ort mit nuklearem Super-GAU oder eine Stadt, die von der Lava eines Vulkans erfasst wurde. Aber als ich diese vermeintlich düsteren Orte dann besichtigt habe, sind sie mir gerade nicht hoffnungslos vorgekommen, denn sie waren schon dabei, sich zu erholen. Sie wurden schon neu genutzt, sie waren schon überwachsen von Natur.
Because of the way they had been repurposed, they had been grown over.
In der Zone Rouge von Verdun, wo im Boden noch immer Millionen Tonnen nicht explodierter Munition aus dem Ersten Weltkrieg schlummern, fand Kel Flynn Pflanzen, die sich angepasst haben, indem sie giftige Metalle aus dem Boden ziehen.
Vermutlich handelt es sich um eine Form der Selbstverteidigung. Sie machen sich ungenießbar, um Pflanzenfresser abzuschrecken.
Flynn tappt in ihrem klugen wie sensiblen Buch allerdings nicht in die Falle, die menschengemachten Umweltkatastrophen romantisch zu verklären, nach dem Motto, die Natur heilt sich schon selbst, der Mensch kann sich zurücklehnen. Aber aus der überraschenden Anwesenheit von Flora und Fauna an verlassenen Orten und, selbst in Tschernobyl, von Menschen, hat Flynn den Glauben an die Möglichkeit der Veränderung gezogen.
It's not a blind faith, it is a measured or a nervous faith.
Das ist kein blinder Glaube, sondern ein maßvoller, nervöser Glaube, dass alles gut werden könnte. Mich motiviert dieser Glaube, dabei mitzuhelfen, dass es tatsächlich so kommt.
For me is a source of motivation to try and help it be so.
Verlassene Orte ist ein Buch, das demütig macht, weil es das zerstörerische Handeln des Menschen vor Augen führt und zugleich die Rückkehr des Lebens feiert. An der schottischen Küste bleibt Flynn vor einem Lattenzaun mit Stacheldraht stehen. Sie zögert. Denn in einem Verschlag hinter dem Zaun lauert ein Wildschwein. Und Wildschweine, hat sie im Internet gelesen, werden hier als Wachhunde gehalten.
I don't think I'm a particularly brave person.
Ich bin jetzt kein besonders mutiger Mensch. Ich begebe mich aber an dunkle, unbekannte Orte. Und das Unbekannte jagt einem die meiste Angst überhaupt ein. Denn man weiß ja nicht, was einem hinter der nächsten Ecke erwartet. Da fragt man sich, gehe ich jetzt durch diese Tür? Und manchmal ist die Antwort ja und manchmal nein. Das ist ein Spiel mit der eigenen Psyche.
And sometimes it's yes and sometimes it's no. It's a game you play with yourself, with your psychology, I think.
Und wie ist Ihre Antwort jetzt?
I don't really want to climb in with a wild boar.
Ich möchte nicht wirklich zu einem Wildschwein rüberklettern. Wie sieht es mit Ihnen aus?
How do you feel about that?
Flynn schreibt einfühlsam, aber auch tabulos. So erwähnt sie etwa die Idee des britischen Wissenschaftlers und Umweltschützers James Lovelock, tropische Regenwälder vor dem Menschen zu schützen, indem man dort kleine Mengen nuklearen Abfalls deponiert.
Hinzu kommt Flynns faszinierende Sprache, die es vermag, Sachliches und Wissenschaftliches in Poesie münden zu lassen. So auch in dem Kapitel über das Gelände einer ehemaligen Kolchose in Estland, das sich die Natur zurückerobert.
Vor kurzem bin ich auf ein Konzept gestoßen. Der Geist einer herbivoren Vergangenheit. Spuren von Verbiss zeugen von der Anwesenheit der Tiere, wenn diese längst verschwunden sind. Dungreiche Böden, nicht gegessene Pflanzen, die mit der Zeit die Vorherrschaft übernehmen. Das Erbe dessen, was davor war. Das ist, so heißt es, eine Form von ökologischem Gedächtnis. Wir gehen zum Auto zurück und auf dem Weg spüre ich diese Geister durch den Kuhstall streifen. Warmer Atem wabert in Schwaden über heißen Flanken. Und als die Landschaft wieder am Autofenster vorbeizieht, erkenne ich auch die Geister alter Weiden und die Wälder der Zukunft. Sie wandern über die Auen bis zum Meer.
Hier in Schottland betritt Cal Flynn schließlich ein Gebäude mit Graffiti an den Wänden. Es bietet einen spektakulären Ausblick auf die Nordsee durch eine lange horizontale Öffnung.
So you can see now why it's a lookout, right? Amazing.
Jetzt sieht man, warum es ein Aussichtsposten ist. Toll. Die Bäume dort gab es damals nicht. So hatten die Militärs eine freie Sicht von 180 oder mehr Grad.
Man spürt, auch nach der Veröffentlichung ihres Buchs ist Cal Flynn die leidenschaftliche Neugier auf verlassene Orte geblieben.
Tobias Wenzel war das über Cal Flynns Buch »Verlassene Orte – Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt«, übersetzt von Melina Adam, herausgegeben von Judith Schalansky. Es ist bei Mattes und Seitz Berlin erschienen, füllt 344 Seiten und kostet 34 Euro. Andruck gibt's wieder am kommenden Montag, dann geht es unter anderem um das Leben in Russland und den Krieg gegen die Ukraine. Für heute danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.